Wir sind heute hier, um Gottesdienst zu feiern. Und wir tun das ja, weil wir auch glauben, dass Gott hier ist. Wo ist Gott eigentlich? Wir hoffen natürlich, dass Gott heute hier ist und wir glauben das. Aber wo war Gott letzte Woche? Er war in unserem persönlichen Leben. Er war ganz bestimmt in der letzten Woche in Bad Aibling. Und da ist er immer noch. 11 Menschen gestorben. In Bayern. Ganz, ganz nahe dran. An dem Seniorenwohnheim, wo wir als Adventisten ein Altenheim haben. Das war die Station, wo der Zug durchgefahren ist und nicht angehalten hat. Dort ist Gott. Ich glaube, dass Gott diese Woche auch in Aleppo war, in Syrien, wo Hunderttausende von Menschen hungern und dürsten. Wir brauchen diese Momente, wo wir als Gemeinde auch für diese Menschen beten. Gott war diese Woche, glaube ich auch, in Ruanda. An einem Tag sind 60.000 Menschen getauft worden in die Adventgemeinde. Die größte Taufe der Adventgemeinde jemals in ihrer Geschichte. In Ruanda, diese Woche. Mehr vielleicht heute Nachmittag dazu. Ich möchte mit euch heute über etwas nachdenken, was mich seit einigen Monaten bewegt. Und ich möchte beginnen mit einer Erfahrung. Und der Andi hat gesagt, ich kann, weil ich dieses Mikrofon habe, mich auch mal bewegen hier. Ja? Und da hinten sind ja auch noch Leute, sehe ich. Seht mich? Ja? Okay, sehe euch auch. Liegt schon längere Zeit zurück. Ich war noch jung. Ja? Also jetzt bin ich ja so in der Mitte des Lebens angekommen. Zumindest was die Biologie anbelangt. Aber als ich noch jung war, so Anfang 20, war ich mit 2 Freunden eine Bergwanderung machen. Und wenn man jung ist, macht man mal ganz verrückte Dinge. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur irgendeine Wanderung machen, sondern wir wollen einen hohen Berg besteigen. Und wir haben gesagt, wir wollen mal sehen, welche Berge es gibt in den Alpen, ja. Und wir haben gesagt, da gibt es einen Berg, der heißt Mont Blanc, das ist der höchste Berg der Alpen und auf den wollten wir hoch. So kommt es also, dass wir hier zu dritt unter diesem Berg stehen und den Berg nach oben laufen. Nun ist das nicht so dramatisch, das ist also nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Der Mont Blanc ist ein hoher Berg, aber nicht schwierig von der Technik. Und wir waren recht schnell oben und auch wieder unten. Und wir haben gedacht, wenn das so einfach geht, dann haben wir genug Zeit, noch einen Berg zu besteigen. Und wir haben also den Berg, der daneben war, das ist in Frankreich, Italien, einen Berg auf italienischer Seite, den Gran Paradiso, bestiegen. Wollten wir. Und da gibt es 2 Wege hoch auf diesem Berg. Es gibt einen einfachen Weg, da kann man so hoch wandern sozusagen. Und da gibt es einen schwierigen Weg, den kannten wir nicht, aber da muss man klettern. Und wir haben gesagt, wir haben schon den höchsten Berg Europas bestiegen, wir nehmen den anderen Berg und wir nehmen nicht die einfache Route, sondern die schwierige Route. So kommt es eines Morgens, 5 Uhr morgens, wir stehen 300 Meter unter dem Gipfel. Was uns nur noch getrennt hat von diesem Gipfel, war eine steile Eiswand. Noch nie vorher ist jemand von uns eine solche Eiswand hochgelaufen. Und einer von uns hat gesagt, Leute, das ist zu gefährlich, ich kehre um. Und dann waren wir nur noch zu zweit. Und wir stehen immer noch unter der Eiswand, als plötzlich 2 französische Bergsteiger gekommen sind zu uns. Und sie haben gesagt, Leute, ihr müsst euch beeilen, um da hochzukommen, denn wenn ihr in 2 Stunden nicht oben seid, dann kommt die Sonne und scheint in die Wand ein und dann wird der Schnee weich und dann gibt es Steinschlag. Und bis dahin müsst ihr oben sein. Und irgendwie haben sie gemerkt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Und sie haben gesagt, Leute, wir nehmen euch mit in unsere Seilschaft. Und so kommt es also, dass wir in einer gemeinsamen Seilschaft in diese Wand einsteigen. Und schon nach wenigen Metern habe ich gemerkt, dass das unglaublich anstrengend ist. Ja, man steht da nur mit den Steigeisen auf 2 Eisennägeln eigentlich in dieser Eiswand und versucht Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Und als wir so ungefähr in der Mitte angekommen waren, habe ich gesagt zu mir selber, das ist so anstrengend, ich möchte zurück. aber zurück geht nicht mehr. Und ich hatte Angst. Und das haben die anderen Leute auch gemerkt. Und die haben gesagt, Leute, wir haben jetzt nur eine Möglichkeit. Die haben inzwischen auch gemerkt, dass wir keine Ahnung haben und dass das vielleicht auch ein Fehler war, uns mitzunehmen. Dann haben sie gesagt, Leute, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, ihr müsst genau das machen, was wir auch tun. Ihr müsst die Schritte gehen, die wir gehen. Ihr müsst die Eisschrauben dort setzen, wo wir sie setzen. Und dann haben wir eine gute Chance, nach oben zu kommen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und nach 2 Stunden tatsächlich, wie auch immer, waren wir dann oben. Aber bevor wir oben waren, habe ich etwas in meinem Herzen mir selbst versprochen. Ich habe gesagt, wenn ich es jemals schaffe, da oben an dieser Kante anzukommen, dann werde ich nie mehr in die Berge gehen mit Seil und Haken. Nie mehr. Und das habe ich bis heute auch tatsächlich so gemacht. Ja. Ich gehe immer noch gerne in die Berge, aber nicht mehr mit Seil und Haken. Und als wir also oben ankommen, habe ich immer gedacht, wenn ich da oben, sah ja nur die Kante, wenn ich an dieser Kante angekommen bin, und das war die Hoffnung, die mich getragen hat, wenn ich an dieser Kante bin, dann gibt es dahinter eine grüne Wiese und auf dieser grünen Wiese, so habe ich mir gedacht, ja, da kann ich mich dann ausruhen. Ja. Und als ich dann hochkam, als wir dann hochkamen an diese Kante, dann war da keine grüne Wiese, da war ein Grat von ungefähr 1 Meter, ja, und dahinter ging es 90 Grad nach unten. Und wir mussten an diesem Grat hochlaufen bis zum Kreuz und irgendwann haben wir das auch geschafft. Und wir sind dann ganz gemütlich, als wir das geschafft haben, den Wanderweg nach unten gelaufen. Warum erzähle ich uns das heute? Wenn wir heute als Gemeinde hier sind, als Christen, als Adventisten, dann hat es ja auch etwas damit zu tun, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Wir gehen einen gemeinsamen Weg und wir glauben, dass dieser Weg, den wir gemeinsam gehen, uns an ein gemeinsames Ziel bringt. Und wir nennen diesen Weg, den wir gehen, Nachfolge. Und Nachfolge heißt nichts anderes, wie einen gemeinsamen Weg zu gehen mit Jesus, auf Jesus zu. Und manche von uns gehen diesen Weg etwas weiter links, manche gehen ihn weiter rechts. Und eigentlich gehen wir alle in der Mitte dieses Weges, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich möchte mit euch heute einmal nachdenken über das Thema Nachfolge. Wir reden ja viel in der Gemeinde von Jesus als dem Leiter, an dem wir uns orientieren. Jesus als den Erlöser, der für uns gestorben ist. Jesus als den Lehrer, ja, der uns zeigt, was es heißt zu glauben. Aber die meiste Zeit hat Jesus eigentlich damit verbracht, um Nachfolger auszubilden, um zu zeigen, was es heißt, als Christ, als Nachfolger von Jesus zu leben. Und ich möchte mit euch heute mal einige Minuten, die wir haben, damit verbringen, zu überlegen, was das denn konkret in unserem Leben bedeutet. Und ich sage es gleich vorweg, das ist jetzt keine Bedienungsanleitung, die ich heute geben möchte. Dass wenn wir dann rausgehen, dass wir dann sagen, jetzt habe ich es verstanden, ich weiß, wie das funktioniert. Das ist auch keine Bibelstunde, die ich halten möchte heute. Ich möchte mit euch etwas teilen, was mir wichtig geworden ist. Ich werde nämlich dieses Jahr ein Jubiläum haben. Im November dieses Jahres bin ich 30 Jahre getauft in der Adventgemeinde. Ich wurde als 16-Jähriger getauft in der Adventgemeinde im Jahr 1986. Und das jährt sich jetzt zum 30. Mal im November. Und man könnte meinen, der Wolfgang müsste doch eigentlich verstanden haben, worum es geht, wenn es heißt, Jesus nachzufolgen. Aber es gibt etwas in meinem Leben, was mich seit einigen Monaten, noch nicht so lange, beschäftigt im Kontext der Nachfolge, was ich entdeckt habe für mich, was ich glaube, dass Gott mir auch gezeigt habe, mit dem ich ringe im Moment. Und das möchte ich mit euch teilen. Und vielleicht ist es etwas, was auch euer Leben einen Impuls geben kann auf diesem gemeinsamen Weg, den wir als Adventisten gehen. Begründet ist das, was ich sagen möchte, oder Ausgangspunkt ist eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen. Und diese Geschichte möchte ich mit euch lesen im Neuen Testament, und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 1. Ich lese also im Lukas-Kapitel, Kapitel 5, ab Vers 1. Im Neuen Testament auf der Seite 75 in der Luther-Übersetzung. Ich lese auch nach Luther, aber ihr könnt jede Übersetzung lesen, die ihr habt. Oder einfach auch mal zuhören, das geht auch. Ja? Überschrieben ist dieser Abschnitt mit der Fischzug des Petrus. Das heißt ja, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, was Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich meine Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir kennen diese Geschichte. Die meisten von uns haben diese Geschichte schon mal gelesen. Vielleicht schon mal eine Predigt gehört darüber, in der Lektion mal drüber gesprochen, was das denn jetzt für uns bedeutet. Und es heißt ja ganz am Ende, sie verließen alles und dann heißt es, und folgten ihm nach. Also irgendwas muss in dieser Geschichte damit zu tun haben, dass Jesus deutlich machen möchte, was es heißt, ihm nachzufolgen. Es geht ganz offensichtlich um das Nachfolgen. Und wenn wir über das Nachfolgen nachdenken, dann möchte ich zunächst eines sagen. Nachfolge, da betone ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, Nachfolge ist zunächst mal ein Weg, den wir gehen zusammen. Es ist nicht so sehr ein Ziel, was wir erreichen. Es ist auch nicht so sehr eine Überzeugung, die wir haben. Es ist nicht so sehr etwas, was wir verstanden haben vom Kopf her. Es ist auch nicht so sehr ein Dogma oder eine bestimmte Kirche, wenn wir über Nachfolge nachdenken, oder ein Ereignis. Wenn es um Nachfolge geht, geht es um einen Weg, den wir gemeinsam gehen. Und ich möchte mit euch heute einmal nachdenken, aus dieser Geschichte heraus drei Meilensteine versuchen zu beschreiben, drei bestimmte Punkte, drei Aspekte dieser Nachfolge, was uns begegnet. Möglicherweise, wenn wir diesen Weg der Nachfolge gehen. Und wenn wir uns mal den Vers 1 anschauen, dann heißt es hier: Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Das Ganze passiert also am See Genezareth. Der See Genezareth ist kein besonders großer See. Wenn ihr vielleicht den Bodensee kennt, der ist deutlich größer als der See Genezareth. See Genezareth, den kann man locker an einem Nachmittag mal mit dem Fahrrad außenrum fahren. 53 Kilometer, dann ist man außenrum gefahren. Ja? 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, nicht besonders groß. Das Besondere am See Genezareth ist aber, dass er 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Nur das Tote Meer ist noch tiefer als der See Genezareth. Und deshalb gibt es manchmal so Winde, die da kommen, und gibt es so Stürme, die da passieren. Und am Rande dieses See Genezareth, wo Jesus also war, gab es eine Stadt, die hieß Kapernaum. Und in dieser Stadt gab es eine Synagoge, also ein Gotteshaus. Und vor einigen Monaten stand ich auf dieser Synagoge, die es nur noch in den Grundmauern gibt, Und wenn man dort steht an dieser Synagoge von Kapernaum, eine archäologische Ausgrabungsstätte, dann kann man von diesem Punkt sehr gut den Anlegeplatz der Boote sehen, wo Petrus seine Boote liegen hatte. Und dort war Petrus. Und das Spannende ist jetzt hier, in Vers 5 heißt es, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Der Weg von Jesus mit Petrus, das ist der Punkt, den ich machen möchte, ist, er beginnt mit etwas, was nicht gelingt. Da ist der Petrus die ganze Nacht unterwegs und er fängt nichts. Es gelingt nicht. Das, was er sich vorgenommen hat, gelingt nicht. Der Weg der Nachfolge von Jesus mit Petrus beginnt mit etwas, was scheitert, was nicht gut läuft. Es gibt ja Leute, die sagen, im christlichen Leben gibt es keinen Platz für Fehlschläge, für Nichtgelingen, für Scheitern. Das christliche Leben wäre wie eine Treppe, die nach oben geht, oder eine Leiter, wo es immer eine Sprosse weiter nach oben geht. Und ein Scheitern, ein Fehlschlag, ein Nichtgelingen ist dort nicht vorgesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Wenn ich diesen Weg von Petrus anschaue mit Jesus, dann ruft Jesus Petrus in dem Moment, wo etwas nicht gelingt. Nicht, wo etwas besonders gut macht, sondern wo etwas nicht gut gelingt. Übrigens, ich möchte vielleicht den ersten Kernsatz für mich so formulieren. Nachfolge heißt, einen Weg zu gehen, der durch Enttäuschung, durch Scheitern dazu führt, eine Berufung zu finden. Nachfolge heißt also, durch das Scheitern, durch das Nichtgelingen finde ich die eigentliche Berufung. Wir als Adventgemeinde, wir sind ja heute als Adventisten hier. 1844 haben unsere Pioniere gedacht, dass Jesus wiederkommt. Und dass es nicht passiert ist, war eine große Enttäuschung. Das war ein großes Scheitern für diese Leute damals. Und Gott benutzt dieses Scheitern, um eine Bewegung zu gründen, die heute 19 Millionen Mitglieder hat. Das Handeln Gottes beginnt also nicht immer dort, wo wir denken, es gelingt gut, sondern es beginnt interessanterweise oft dort, wo etwas nicht gut gelingt. Dort, wo wir denken vielleicht, wir sind total verzweifelt, da hat der Teufel uns wieder erwischt, wo wir Dinge falsch gemacht haben, wo auch immer. In diesen Momenten, möglicherweise, fängt Gott an, seine Geschichte mit uns zu schreiben. Versteht ihr den Gedanken? Ich möchte mal uns einladen heute, den Blick auf das zu werfen, was nicht so gut gelingt in unserem Leben, wo wir verwundet sind, sag ich mal, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Ideale gescheitert sind, wo die Gesundheit fehlt, wo wir Niederlagen im Glaubenskampf haben, wo wir Krisen in der Gemeinde erleben, wo wir geplagt werden von persönlichen Schuldgefühlen, wo wir merken, wir versuchen es immer wieder und es gelingt nicht. Ich möchte das deshalb tun, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir solche Momente nicht nur als Momente des Scheiterns sehen, sondern dass wir vielmehr diese Momente sehen als den Moment, wo Gott seine Geschichte, seine Berufung mit uns beginnt. Dort, wo wir denken, es ist zu Ende, beginnt Gott mit uns. Also es ist ein Weg, durch Scheitern in der Nachfolge die Berufung zu finden. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Vor einem Dreivierteljahr saß ich in einem Flugzeug von Tel Aviv nach München. Und in diesem Flugzeug saß ein alter Mann, knapp 90 Jahre alt. Und dieser alte Mann war ein sogenannter Holocaust-Survivor, also ein Überlebender des Holocaust. Als er 14 Jahre alt war, wurde er befreit in Flossenbürg in dem Konzentrationslager, was ja nicht weit weg von hier ist. Und er sitzt in diesem Flugzeug, weil er vorher in Israel war. Und es gibt in Israel jedes Jahr einen sogenannten Holocaust-Gedenktag. Ihr müsst wissen, wenn in Israel ein Holocaust-Gedenktag ist, meistens im April, dann ist an diesem Tag das ganze öffentliche Leben dem Holocaust gewidmet. Alle Fernsehprogramme haben nur das Thema Holocaust. Alle Radioprogramme drehen sich nur um das Thema Holocaust. Es gibt eine Gedenkminute, wo der komplette Verkehr, das ganze öffentliche Verkehrswesen, öffentliche Leben stillsteht, wo die Leute gedenken an das, was beim Holocaust passiert ist. Und das jedes Jahr einmal, ein ganzer Tag. Und diese Holocaust-Überlebende war jetzt in Israel, um dort Vorträge zu geben für Schulklassen über den Holocaust, weil er es ja selbst erlebt hat. Und er war jetzt auf dem Weg im Flugzeug nach München, um dort nach Flossenbürg zu fahren, dort, wo er als 14-Jähriger befreit worden ist, um dorthin zu fahren und einen Vortrag vor Schülern zu geben über den Holocaust. Und ich sitze so mit ihm im Flugzeug und bekomme die Geschichte so mit. Und dann kommen wir in München an. Und wir gehen auf die Grenzkontrolle. Und ihr müsst wissen, wenn man von Jerusalem kommt oder von Tel Aviv, dann gibt es einen besonderen Sicherheitsbereich in München an jedem Flughafen, weil das ein besonders gesicherter Bereich ist für die Leute, die aus Israel kommen. Und er steht dort vor dem deutschen Polizeibeamten. Und ich stehe direkt hinter diesem Holocaust-Survivor. Ich war der Nächste in der Zollkontrolle und er war direkt vor mir. Alter Mann. Und er geht so vor auf diesen deutschen Zollbeamten und er wollte eigentlich nur seinen Pass sehen. Und ich sehe so, wie dieser alte Mann seinen Pass unter die Glasscheibe durchschiebt. Und während er dieses Papier unter die Glasscheibe durchschiebt, sagt er zu diesem deutschen Zollbeamten auf Englisch, I am a Holocaust survivor and I am here in Germany to give some lectures about the Holocaust. Also ich bin ein Holocaust-Überlebender und ich bin jetzt hier in Deutschland, um Vorträge zu geben an Schüler über den Holocaust. Und der deutsche Zollbeamte, ich habe das so beobachten können, war völlig verwirrt. Er war es nicht gewohnt, dass jemand ihm sagt, wozu er hier ist. Er war es nur gewohnt, ein Stück Papier zu kontrollieren. Aber während er noch versucht, das zu verstehen, wiederholt dieser alte Mann seinen Satz. Er sagt, ich bin ein Holocaust-Überlebender und ich erzähle meine Geschichte, deshalb bin ich hier. Und das ist mehrmals, immer wieder passiert. Und während ich das so beobachte, ist mir eines klar geworden. Für diesen alten Mann war es wichtiger, seine Geschichte zu erzählen, warum er hier ist, seine Berufung deutlich zu machen, als wie seinen Pass zu zeigen. Sein Pass war ihm nicht so wichtig wie seine persönliche Berufung. Und jetzt frage ich uns, habe ich mich damals gedacht, wie viel schlechter kann eigentlich das Leben beginnen, als wie als 14-Jähriger in einem Konzentrationslager befreit zu werden? Aber irgendwann muss es im Leben dieses Mannes einen Punkt gegeben haben, wo er gesagt hat, ich mache aus meinem Schicksal, aus meinem Scheitern meines Lebens, aus dem, was ganz offensichtlich nicht gut gelungen ist, eine Berufung. Und die Berufung besteht darin, dass ich das weitergebe an die nächste Generation. Versteht ihr den Gedanken, wenn wir über Nachfolge nachdenken, dass Jesus Petrus beruft an einem Moment, wo etwas scheitert, wo etwas misslingt, wo etwas nicht gut gelingt, dass Jesus in diesem Moment des Scheiterns seine Berufung mit ihm verwirklicht? Es ist mir wichtig geworden, dass ein Punkt auf diesem gemeinsamen Weg der Nachfolge ist, dass wir durch das, was in unserem Leben nicht gut gelingt, dass wir das neu anschauen und es sehen als etwas, wo Gott uns etwas zeigen möchte, was sehr stark mit uns zu tun hat und wo er seine Berufung mit uns deutlich machen möchte. Versteht ihr den Gedanken so ein bisschen? Ich möchte einen zweiten Gedanken mit euch an der Stelle noch durchdenken. Ich habe das für mich so beschrieben, Nachfolge ist der Weg aus der Isolation heraus in eine heilende Gemeinschaft. Das ist ein bisschen schwierig, ja? Also Nachfolge ist auch ein Weg aus einer Isolation heraus in heilender Gemeinschaft. Ich möchte das deutlich machen an einem Punkt. In diesem Abschnitt, wenn wir Vers 8 anschauen, dann heißt es hier, als das Simon Petrus sah, als dieses Wunder passiert, heißt es hier, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sagt er so. Ne? Also wenn wir jetzt über Nachfolge sprechen, dann müssen wir irgendwie auch mal über Sünde sprechen. Und ich möchte mit euch heute einen heiklen Versuch machen, mal über Sünde reden. Und wenn man in der Gemeinde über Sünde redet, dann gibt es ganz schnell zwei Gruppen. Die einen sagen, über Sünde reden wir besser nicht, weder über unsere eigenen noch über die von anderen. Denn wir sind alle Opfer der Sünde, wir sündigen alle und wer kann schon dort mit dem Finger auf dem anderen zeigen? Also wir lassen es lieber bleiben. Das Problem dabei ist nur, wir leiden unter der Sünde. Sie betrifft uns, sie ist immer da und sie ist Teil unseres Lebens. Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann blenden wir einen Teil von unserem Leben aus. Und das macht es nicht besser. Da gibt es eine andere Gruppe, die sagen, wir müssen immer über Sünde reden. Wir müssen über Sünde reden, vor allem in der Welt, aber auch in der Gemeinde. Und wir müssen die Sünde suchen, wo sie ist. Ja, auch bei den anderen vor allem. Und wenn wir sie gefunden haben, müssen wir sie ausrotten. Weg von uns. Das Problem dabei ist nur, dass das nicht so einfach ist. Die Sünde ist leider nicht nur da draußen. Sie ist eben auch hier. Und sie ist schon 150 Jahre in unserer Gemeinde. Und in der christlichen Gemeinde schon seit 2000. Und seitdem Gott Menschen geschaffen hat, ist die Sünde mit da. Und noch niemand ist es gelungen, irgendwo die Sünde auszurotten. Sie ist Teil unseres Lebens. Und wir scheitern daran. Da ist eine Frau, und ich möchte das an einer Illustration deutlich machen, wenn wir über Sünde sprechen, die geht zum Gottesdienst. Und ihr Mann ist nicht in der Gemeinde, in Schottland, nicht in Deutschland. Ja. Ihr Mann bringt sie aber zum Gottesdienst und holt sie wieder ab. Und als er sie abholt aus der Gemeinde und sie im Auto sitzen, fragt er sie so, nach, wie war die Predigt heute? Ja, wenn ihr heute Abend nach Hause geht oder Mittag, hat er vielleicht beim Essen und dann fragt er, na, wie war die Predigt heute? So, die Frau fragt also ihren Mann, wie war die Predigt heute? Und sie sagt, naja, das Thema, es ging um Sünde. Und der Mann fragt sie, naja, was hat denn der Prediger gesagt zur Sünde? Was sagt er denn zur Sünde? Ja, sagt die Frau, ganz klar, wir sind dagegen. Sind wir gegen Sünde? Natürlich sind wir gegen Sünde. Aber gegen etwas zu sein, ist noch nicht die Lösung. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass wir gegen die Sünde sind. Aber das Problem der Sünde haben wir nicht gelöst damit. Ich möchte das mal deutlich machen, die Information alleine reicht nämlich nicht aus. Also ich kann die Information haben, ich bin gegen die Sünde, aber eine Verwandlung bringt die Information nicht. Das ist so wie in dem Gesetz. Paulus sagt, das Gesetz ist ein Spiegel. Hat der Arthur heute Morgen in der Lektion gesagt. Er sagt damit, du kannst sehen eine Information, du kannst sehen, wie du bist, aber eine Verwandlung deines Lebens passiert niemals mit dem Gesetz. Deshalb sagt Paulus, das Gesetz reicht nicht aus, um eine Verwandlung zu bringen. Es bringt dir nur die Information. Die Verwandlung passiert nur durch den Geist Gottes. Und deshalb sagt er, konzentriert euch bei der Verwandlung auf den Geist Gottes. Ich möchte drei Gedanken zur Sünde formulieren. Erstens, Sünde ist Teil meines Menschseins. Ich habe hier ganz großen Respekt, dass hier Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt übrigens nicht, ich habe gesündigt. Sagt er nicht. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, da steckt etwas in mir drin, was Teil meines Lebens ist. Und dann sagt er, und das ist das Wichtige eigentlich daran, ich bin. Und ich habe großen Respekt für Petrus, der sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt, ich bin's. Ich sage das deshalb so, weil wir eine Tendenz haben in der Gemeinde, die nicht so sehr sagen, ich bin ein sündiger Mensch, sondern wo aus dem Ich bin ganz schnell ein Du bist wird. Wir sagen das natürlich nicht so, aber es ist leichter zu sagen, du bist ein sündiger Mensch, als wie ich bin ein sündiger Mensch. Wir haben einen Blick für die Sünden der anderen Menschen entwickelt. Und liebe Schwestern und Brüder, diese Fehlerkultur zerstört unsere Gemeinden. Deshalb, was wir hier lernen können aus diesem Punkt ist, dass ich bin. Immer, wenn im Neuen Testament diese zwei Worte auftauchen, ich bin, kommt etwas extrem Wichtiges. Bei Jesus zum Beispiel. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Immer wenn Jesus ich bin sagt, steht im Griechischen zwei Begriffe, die deutlich machen, da kommt was ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt sagt das nicht Jesus, aber es kommt trotzdem was sehr Wichtiges. Es sagt Petrus, ich bin, und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, Sünde ist Teil meines Menschseins, und zwar meines Menschseins. Und was wir lernen können, ist, besser mal zu formulieren, wo bin ich denn ein sündiger Mensch, als wie zu gucken, wo ist der andere denn ein sündiger Mensch. Wenn wir dieses Ich bin nicht bewusst formulieren, dann wird aus diesem Ich bin ganz schnell ein Du bist. Und dieses Du bist sucht die Fehler beim anderen. Wir suchen die Fehler dann in der Lektion, wir suchen sie im Privatleben von anderen Leuten, wir suchen sie im geistlichen Leben von anderen, im Anbetungsstil, in dogmatischen Überzeugungen, im Liederbuch. Und wir werden immer welche finden, weil nichts ist perfekt. Aber übersetzt, liebe Schwestern und Brüder, heißt das, du bist. Und was wir von Jesus lernen an dieser Stelle ist, was ich lernen möchte, ist, erstmal den Blick auf mich zu werfen. Ich möchte ein Zitat zu sagen. Wir Menschen, ich zitiere jetzt, wir Menschen neigen von Natur aus, entweder uns selbst als Opfer zu fühlen oder andere zu Opfer zu machen. Beides mit dem Zweck, alles im Griff zu haben. Wir Menschen haben so eine Neigung dazu, dass wir das, was bei uns nicht gut läuft, ausblenden und auf andere projizieren. Da können wir gar nichts dafür. Das ist so. Das ist Teil dieser Sünde. Wer ist schuld am Syrienkrieg? Je nachdem, wen ihr fragt. Ihr werdet verschiedene Antworten bekommen. Wer ist schuld an der Flüchtlingskrise? Je nachdem, wen ihr fragt. Es ist in uns drin. Wer ist schuld am Sündenfall? Wer ist schuld am Brudermord in der Bibel? Wenn wir die Frage stellen, wer ist schuld, wo ist der Fehler und nicht bei uns anfangen, werden wir immer ins Leere laufen. Deshalb, das Erste, was ich lerne in dieser Geschichte, ist, dass Petrus sagt, ich bin. Das Zweite, was ich hier lerne, und ich spreche noch über Sünde, ist, Sünde isoliert. Es ist ganz spannend, dass Petrus in diesem Moment sagt, Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir. In dem Moment, wo Petrus sich spürt, dass da etwas nicht okay ist, sagt er zu Gott, geh mal weg von mir. Und das ist denn die Tendenz, die wir haben. Wenn Dinge nicht gut laufen, wenn unsere Idealen nicht gerecht werden, dann schafft das erstmal eine Distanz zu Gott. Und diese Bewegung weg von Gott ist anders, als wie Jesus mit uns umgeht. Jesus geht in diesem Moment bewusst auf uns zu. Und er sagt, diesen Moment, wo du dich entfernen möchtest, dort beginnt mein Weg mit dir. Ich sage das deshalb, weil es vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht in den nächsten Wochen oder in der Vergangenheit Momente gab in unserem Leben, wo wir uns nicht so verhalten haben, wie wir uns das wünschen. Wo wir unsere Ideale nicht erfüllt haben. Wo wir Fehler gemacht haben. Als Menschen, in unserer Funktion, ich als Prediger, mach viele Fehler. Wenn ihr Fehler in meinem Leben sucht, ihr werdet viele finden. Wenn wir uns ein bisschen näher kennen würden, würdet ihr genug finden. Kein Problem. Und wenn wir uns ein bisschen näher kennen, dann würde ich auch viele bei euch finden. Kein Problem. Aber entscheidend ist, dass wir in diesen Momenten die Nähe Gottes suchen und bewusst sagen, wo wir uns von Gott zurückziehen wollen, dass Gott sich uns nähert und dass wir uns auf die Nähe Gottes einlassen. Ein dritter Gedanke, der mir aber wichtig ist. Also, Sünde isoliert. Sünde hat was mit mir zu tun. Und das Dritte ist, hinter jeder Sünde steckt ein Bedürfnis. wenn wir schlechtes Verhalten in der Gemeinde sehen, dann neigen wir dazu, dieses schlechte Verhalten zu beurteilen, was ja normal ist. Hilfreich wäre es manchmal, zu gucken, was für ein Bedürfnis steckt hinter dem Verhalten. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich Hunger habe, dann kann ich mir einen Apfel kaufen und alle würden sagen, das ist okay. Ich kann mir auch einen Apfel klauen, stehlen im Laden und ihn essen und alle würden sagen, ist nicht gut. Aber keiner würde sagen, Hunger haben ist schlecht. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Und ich kann dieses Bedürfnis auf eine Art und Weise stillen, dass ich sage, es ist gut, ich kann den Apfel kaufen oder ich kann sagen, es ist nicht gut, ich kann den Apfel klauen. Ich gebe ein Beispiel, als ich ein Kind war, so wie hier, ne, so ein Teenager, ich war ein besonders schwieriges Kind. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich war ein besonders aggressives Kind. Im Zeugnis der ersten Klasse, da gibt es ja noch keine Noten, ne, da steht bei mir drin, Wolfgang lässt keine Gelegenheit aus, seine körperlichen Kräfte zu messen. Wisst ihr, was das heißt? Ich war aggressiv. Noch in der 7. Klasse steht bei mir im Zeugnis drin, das Verhalten von Wolfgang lässt zu wünschen übrig. Auf den Freizeiten wollen sie mich immer nach Hause schicken. Und man braucht jetzt kein Psychologe sein, wenn man sagt, ein Kind, das aggressiv ist, das andere schlägt, hat eigentlich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ja, muss ich nicht Psychologie studiert haben, um das zu wissen. Und so war das bei mir. Als ich dann in der 10. Klasse war, wurde ich plötzlich zum Klassensprecher gewählt. Da war ich mächtig stolz drauf. Und dann steht im Zeugnis in der 10. Klasse bei mir, so ungefähr sinngemäß, der Einsatz von Wolfgang als Klassensprecher verdient Anerkennung. Das Bedürfnis nach Anerkennung kann ich stillen, indem ich andere schlage. Oder ich kann konstruktiv mich für eine Gruppe einsetzen. Beides Wege, um das Bedürfnis der Anerkennung zu stillen. Und wir würden sagen, das eine ist weniger gut und das andere ist besser. Aber hinter dem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Bei Kindern kann man das oft gut sehen, deshalb erzähle ich euch das. Ja, aber das ist bei uns Erwachsenen genauso. Deshalb hilft es uns manchmal weiter in der Gemeinde, wenn wir schlechtes Verhalten sehen und uns selber, wobei wir zeigen es ja nicht bei uns selbst, wir sehen es ja eher bei dem anderen, wenn wir nicht nur das schlechte Verhalten sehen, sondern das Bedürfnis dahinter sehen und darauf eingehen. Versteht ihr den Gedanken? Also hinter jeder Sünde steckt ein Bedürfnis. Und um das nochmal so zu Ende zu bringen, im Umgang mit der Sünde, in der Spannung ist entweder nie zu thematisieren oder es immer zu thematisieren, gibt es nur eine Lösung. Und diese Lösung heißt, und es ist wirklich nur die eine, die ich gefunden habe, heißt Vergebung. Deshalb sagt Jesus später zu Petrus, zu dem gleichen Petrus hier, als er ihn fragt, wie oft muss ich denn jetzt vergeben? Petrus fragt das. Im Kontext der Sünde, wie oft? Leicht dreimal. Und Jesus sagt eigentlich immer. Und das ist das, was wir lernen müssen als Gemeinde. Zu vergeben. Loszulassen. Den anderen loszulassen. Den anderen zu vergeben. Uns selbst zu vergeben. Uns selbst loszulassen. Loszulassen an Jesus. Weil das der Weg ist, wo wir in eine Gemeinschaft hineingeführt werden. Gemeinde Gottes ist deshalb da, damit Menschen Heilung erfahren. Damit Menschen gesund werden. Damit Menschen psychisch, physisch gesund werden. Deshalb, wenn wir als Gemeinde einen Kochkurs anbieten, dann machen wir das, damit die Menschen besser essen, besser trinken, damit sie gesünder sind. Und das ist gut so. Aber Menschen sind heute auch seelisch tief verletzt. Und wenn sie nicht in der Gemeinde gesund werden, wo denn sonst? Wenn Gemeinde kein Ort ist, wo Menschen heil werden können, hat Gemeinde den ureigentlichen Auftrag verloren. Denn dazu hat Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Damit wir eine auf diesen Weg der Nachfolge heil werden, bis Jesus wiederkommt. Deshalb gibt es uns. Und da lohnt es sich manchmal, auf die Bedürfnisse zu gucken, hinter dem Verhalten. Weil die Bedürfnisse, die dahinter stehen, oft manchmal uns mehr dabei helfen, eine Lösung zu finden, eine Veränderung zu erleben, eine Verwandlung zu erleben durch Jesus Christus. Ich möchte einen letzten Gedanken mit euch formulieren hier, wenn es um Nachfolge geht. Und das ist ein ganz schwieriger Gedanke. Aber ich mute ihn uns trotzdem zu heute. Ja? Ich habe den für mich so genannt, Nachfolge ist ein Weg. Und bei diesem Weg ist der Weg nach unten der Weg nach oben. Wenn es ums Christsein geht, muss man deutlich machen, ist der Weg nach unten der Weg nach oben. Nicht umgekehrt. Das ist das, was im christlichen Glauben auf den Weg der Nachfolge wichtig ist. Und das ist dann scheinbar ein Paradox, das widerspricht sich jetzt. Ja? Aber ich mache das mal deutlich. Der Weg von Petrus, der Nachfolge, war kein leichter Weg. Es war kein Spaziergang. Am Ende wurde sogar mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, sagen manche. Und wenn ihr Lukas 9, Vers 23 und 24 mal lest, wir machen das nicht jetzt, da geht es um Nachfolge und da heißt es, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, haben wir heute Morgen gelesen. Nehme sein Kreuz auf sich, sein Joch. Als der Zöllner mit dem Pharisäer im Gebet ist, da sagt er am Ende, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn wir die Bibel anschauen, stellen wir oft fest, da heißt es ja, der Letzte wird der Erste sein. Und wir stellen in der Bibel ganz oft diese Bewegung vom Letzten zum Ersten fest. Die Betonung der Letzten in der Bibel ist markant. Ich mache das mal ein paar Beispielen deutlich. Zum Beispiel kinderlose Frauen. Es fällt auf, dass vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, oft von kinderlosen Frauen die Rede ist. Und wenn man in der biblischen Zeit kinderlos war, dann war man die Letzten. Das war die Altersversicherung, das war alles. Wenn man keine Kinder bekommen hat als Frau, keine Chance. Und wie oft benutzt Gott kinderlose Frauen, um deutlich zu machen, worum es geht, um Berufung auszudrücken. Sarah, Rebekka, Hannah, die Mutter von Simson, Elisabeth, alles Frauen, die ursprünglich keine Kinder bekommen konnten. Anderer Gedanke, Außenseiter in der Bibel. Ganz spannend, wie oft in der Bibel Gott Außenseiter beruft. Sarah, nimm dir mal zum Beispiel Josef an. Josef war ein Außenseiter in seiner Familie. Esau, David. David war so sehr ein Außenseiter, als der Prophet kam, um den König zu berufen, hat sein Vater noch nicht mal dran gedacht, ihn zu holen. Der wurde faktisch gemobbt aus seiner Familie. So weit war der außen. Und Gott nimmt ausgerechnet ihn, um ihn zum König zu machen. Übrigens, das schwarze Schaf gibt es auch heute in vielen Familien. Es gibt viele Familien, wo es einen Außenseiter gibt, wo es ein sogenanntes schwarzes Schaf gibt. Überdurchschnittlich. Und die Psychologen sagen uns jetzt, der Außenseiter in der Familie, das schwarze Schaf, das ist so ganz anders und der lebt ein Leben, der drückt ein Bedürfnis aus, was alle anderen sich nicht zu leben trauen. Und deshalb ist das so ganz anders. Ganz spannend. Ja? Das schwarze Schaf, sagen die Psychologen, lebt ein Leben, was alle anderen sich nicht trauen zu leben. Und Jesus nimmt diese Außenseiter. Deshalb glaube ich, ist es manchmal wichtig, auch in der Gemeinde, auf die Stimme von Außenseitern zu hören. Und auch in der Gemeinde gibt es Außenseiter, Leute, die am Rand stehen. Und die gab es auch zur Zeit Jesus. Jesus geht auf die Zöllner zu, das waren Leute, die Außenseiter waren. Jesus hört die Stimme. Es ist wichtig, dass wir die Stimme von Außenseitern hören. Oder vielleicht ein letztes Beispiel, das Unreine in der Bibel. Ist ja schon spannend, dass all das, was im Alten Testament als unrein bezeichnet wird, Jesus im Neuen Testament faktisch anfasst. Also die Toten, die unrein waren, fasst Jesus an. Die Frauen, die gesundheitliche Probleme hatten, die fasst Jesus im Neuen Testament an. All das wird thematisiert von Jesus. Die Aussätzigen fasst er an. Das war alles unrein. Und Jesus, es scheint so, dass er das, was im Alten Testament als unrein bezeichnet worden ist, im Neuen Testament bewusst rein macht. Und er macht damit deutlich, der Weg der Nachfolge ist erstmal ein Weg nach unten, wenn wir nach oben wollen. Wir müssen nach unten. Möchte es mit dem Beispiel nochmal deutlich machen und damit dann auch abschließen. Als ich da in Israel war vor einigen Monaten, da war ich auch in Nazareth. Und in Nazareth gibt es eine Kirche. Und das ist eine katholische Kirche, das ist ein Wallfahrtsort. Ja, und viele Besucher, die gehen in diese Kirche. Nazareth ist keine christliche Stadt, da leben vorwiegend Juden und Moslems, kaum Christen. Aber es gibt diese große Kirche in Nazareth und neben der Kirche gibt es einen großen freien Platz, wo die Moslems schon seit Jahren eine Moschee bauen wollen. Und jetzt sagen der Bürgermeister sagt, er will auf keinen Fall, dass dort eine Moschee gebaut wird, weil er sagt, wenn da eine Moschee steht und hier eine Kirche, dann gibt es Streit. Und deshalb wird da gestritten, was jetzt auf diesem freien Platz steht. Im Moment steht nichts. Aber jeder, der zu der Kirche möchte, muss über diesen großen freien Platz, wo mal eine Moschee gebaut werden soll, aber noch nicht steht. Und wir sind da eine Gruppe mit 80 Leuten und wir gehen über diesen Platz und plötzlich sehen wir oben ein großes Plakat. Ein Plakat von Moslems. Ja? Und auf diesem Plakat steht drauf, so sinngemäß steht da drauf, ihr Christen glaubt an den falschen Gott. Ja? Denn der richtige Gott ist nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott. Und der ist Allah, sagen sie. Ja? Und jeder, der jetzt da unter diesem Plakat durchgeht, schaut nach oben und fängt plötzlich an, darüber nachzudenken, wie ist dann das jetzt mit Gott? Ist Gott einer oder drei? Wie ist das mit der Dreieinigkeit? Ist auch nicht so einfach bei uns. Ne? Und man denkt das so. Und während ich da durchlaufe, passiert mir genau das Gleiche. Ja? Ich gucke da hoch und denke mir, ja, ich habe ja Theologie studiert. Wie ist das jetzt mit Gott? Drei, eins, eigentlich doch einer, aber doch drei. Und wenn ich da oben gucke, plötzlich kommt unten ein Bettler, ein alter Mann. Und er kommt mit einem offenen Bein, eine große Verletzung am Bein, ja, war auch immer her, ganz offen, voll Blut, nicht schön anzusehen. Und er zeigt uns diese offene Wunde und möchte Geld haben. Und wir laufen in dem Moment alle unter diesem Plakat durch, wo die theologische Diskussion geführt wird. Und dann habe ich gemerkt, als ich nach unten geguckt habe, um den Bettler zu sehen, habe ich die Versuchung in mir gespürt, ganz schnell wieder nach oben zu schauen. Ja? Lieber in der theologischen Diskussion bleiben, weil irgendwann ist der Mann ja vorbei. Es ist leichter, eine theologische Diskussion über richtig und falsch zu führen, den Blick nach oben zu haben, als wie den Blick nach unten zu haben, wo die Not ist. Und das, was Jesus uns sagt, ist, Christsein auf dieser Welt ist der Weg nach unten, der Weg nach oben. Es ist die Auseinandersetzung mit diesem Blick nach unten, den wir brauchen als Gemeinde. Und liebe Schwestern und Brüder, was sehen wir denn da unten? Wir sehen eine Welt, die in einem einzigen Elend versinkt. Es ist ein Elend in dieser Welt. Das müssen wir mal so sehen. Vielleicht nicht bei uns hier, wir haben auch Stress. Aber das, was in 85% der anderen Erdhalbkugel abläuft, im Süden und nicht nur dort, ist ein Elend. Das können wir gar nicht erfassen hier. Tausende von Menschen ertrinken im Mittelmeer. Das ist doch ein Elend im 21. Jahrhundert. Ich war in Jordanien. In Jordanien, ein Land mit 6 Millionen Einwohnern, leben 2 Millionen Flüchtlinge. Müssen Sie mal vorstellen. Das Land hat nur 6 Millionen Einwohner und 2 Millionen Flüchtlinge. Ein einziges Elend. Eine heillose Welt. In Nigeria 800.000 Kinder leben ohne Eltern, sind einfach auf der Flucht. Und ich glaube, wir haben da eine Verantwortung. Nicht bei uns. Uns geht es verhältnismäßig gut. Wir wissen nicht, wie lange noch. Aber in den meisten Ländern dieser Welt werden Christen verfolgt. Ja, also die Verfolgung, auf die wir warten, die passiert schon an vielen Enden. Da brauchen wir gar nicht weit gehen. In 2 Flugstunden sind wir schon im Land, wo die Christen verfolgt werden. Da geht es den Leuten schlechter. Die Leute aus Syrien kommen ja nicht nur, weil sie da keine Lust mehr haben zu leben. Die kommen ja, weil da unten nichts mehr gibt. Gehen wir nach Afrika. Ich war in Afrika, erzähle heute Nachmittag ein bisschen mehr auf der Generalkonferenz. Da sitzt jemand aus Nigeria mir gegenüber, eine Familie, und wir sprechen über die Frauenordination. Ja, wisst ihr, Thema für sich. Und er sagt, Leute, bei uns ist das überhaupt kein Thema, wir haben ganz andere Probleme. Ich zeige dir mal, was wir für ein Problem haben. Und er zeigt mir ein Bild auf deinem Handy von einem Kind, was vor wenige Tage, bevor er mir es gezeigt, durch einen Bombenanschlag schwerst verletzt worden ist. Ist wenig später drauf gestorben. Er sagt, unser Problem in Nigeria ist Boko Haram. Keine Demokratie, keine Kirche, keine Bildung. Sein Elend ist das. Und ich glaube, es ist einfacher, über die Ordination der Frauen zu diskutieren, als wie sich um das Elend der Menschen zu kümmern. Und da könnte ich jetzt fortsetzen. Und ich glaube, da müssen wir wissen, wozu uns Gott denn eigentlich berufen hat auf dieser Welt. Deshalb habe ich ganz am Anfang gefragt, wo ist denn der liebe Gott eigentlich? Worum muss denn der sich eigentlich kümmern? Ich glaube, der ist unglaublich beschäftigt. Aber das, was uns beschäftigt, heißt nicht automatisch, dass das den lieben Gott oben beschäftigt. Denn wenn wir unsere Probleme, die wir haben, mal mit den Problemen dieser Welt in Relation setzen, dann merken wir ganz schnell, dass es da viel, 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 viel gibt, was Jesus tun muss. Wo es viel wichtiger ist, als wie bei uns. Versteht mich nicht falsch, unsere Not ist wichtig. Aber lasst uns diesen Blick haben nach unten. Ich sage das deshalb, weil wir da auch eine Verantwortung haben. Als Gemeinde. Und die Diskussion, die wir manchmal führen in der Gemeinde, ich verstehe die alle, ich kann das nachvollziehen, bin selber adventistisch erzogen und mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, den adventistischen Glauben zu leben und zu erkennen, was richtig und falsch ist. Aber er hat uns eine Verantwortung für die Menschen gegeben, mit denen wir zusammenleben. Und ich möchte, dass wir den Weg gehen zusammen. Ich fasse zusammen hier, wenn es um die Nachfolge geht. Es ist ein Weg, den wir gehen zusammen. Und da gibt es verschiedene Aspekte, Meilensteine, durch Enttäuschung, durch Scheitern eine Berufung zu finden. Wenn wir Enttäuschung spüren in unserem Leben, wenn wir merken, wir kommen an den Punkt, wo wir scheitern, es ist nicht das Ende des Weges Gottes mit dir, sondern vielleicht der eigentliche Anfang des Weges Gottes mit dir. Der Weg aus der Isolation heraus der Sünde, denn Sünde isoliert uns immer, hinein in die heilende Gemeinschaft einer Gemeinde. Und das wollen wir sein als Gemeinde. Eine Gemeinde, die Menschen gesund macht. Und der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Wir wollen unsere Verantwortung spüren für das, was wir als Not identifizieren auf dieser Welt, wo wir sehen, wo wir gebraucht werden, wo wir uns einsetzen können. Und das tun wir auch. Wir wollen nicht nur diskutieren, sondern wollen auch miteinander anpacken, das Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem Weg, dass es uns gelingt und dass wir diesen Weg voll Mut gehen, voll Unterschiedlichkeit, dass wir uns korrigieren auf diesem Weg, dass wir merken, dass wir begleitet werden von Jesus Christus auf diesem Weg und auch verwandelt werden auf diesem Weg und Gott und Jesus immer ähnlicher werden. Amen.